Kunstradio. Radiokunst.
Wenn Sie manchmal Sehnsucht haben nach unberührter Natur, nach Wäldern, Flüssen, Bergen oder dem Meer, dann bleiben Sie jetzt bei uns. Denn das Kunstradio versetzt Sie heute Abend immer wieder in die Landschaft der kanadischen Provinz Britisch-Kolumbien. Während in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele auf Hochtouren laufen, laden wir Sie heute ein zu einem Besuch in Kanadas drittgrößter Stadt, Vancouver, das jenseits der Rockies, am Fuße zurzeit schneebedeckter Berge am Pazifischen Ozean liegt. Vancouver, durch seine Lage und üppige Vegetation, wohl eine der schönsten Städte der Welt, war 1986 Schauplatz der Weltausstellung. Zu deren Eröffnung versammelten sich an einem Maitag des Jahres 86 an die 150 Schiffe und Boote im Hafen von Vancouver, bereit, die im Auftrag der Expo von Hildegard Westerkamp komponierte Haber-Sinfonie erklingen zu lassen. Dirigiert wurde die Symphonie über Schiffsfunk von einem Boot aus.
Attention, the Harbor Symphony fleet. We're going to start the countdown for Harbor Symphony.
Countdown starting.
Standby for Harbor Symphony countdown.
Countdown starting.
Standby for a countdown. It's coming now. Here it comes. Standby.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es klang wie eine Herde glücklicher Elefanten, die in einem Verkehrsstau festsitzen, schrieb die Zeitung Globe and Mail über die Haber-Symphonie. Aus verschiedenen Aufnahmen der Symphonie mixte Hildegard Westerkamp schließlich eine Tonbandversion des Werkes. Hildegard Westerkamp und ihr Mann Norbert Rübsat leben in Vancouver in einem alten, besonders schönen Haus aus Holz. Mit Veranda, einem großen Wohnzimmer mit Erker, einer schön altmodischen Holztreppe hinauf zum ersten Stock. Holz ist übrigens ein von den vielen in Vancouver ansässigen und auch beschäftigten Architekten gerne und fantasievoll eingesetztes Material. Vancouver verfügt nicht nur über sehr eigenständige und interessante Beispiele neuer Architektur, sondern auch über eine sehr eigenständige Kunstszene mit dem ältesten der vielen kanadischen selbstverwalteten Kunstzentren, Western Front, mit einem Kunstmuseum, für das mitten in der Stadt ein altes Gebäude adaptiert wurde von keinem geringeren als dem bedeutenden kanadischen Architekten Arthur Erickson, der auch das spektakuläre Anthropologiemuseum gebaut hat, das mit Blick auf den Pazifik von der Kultur der Indianer der kanadischen Westküste zeugt. Zwei Universitäten gibt es in Vancouver. An einer arbeitet der Komponist Barry Truax in einem mit avancierter Technik ausgerüsteten Institut für elektroakustische Musik. Lange Jahre leitete in Vancouver der Medientheoretiker und Komponist Murray Schaeffer sein World Soundscape Project, für das unter anderem auch die Geräuschlandschaft der Stadt Vancouver aufgezeichnet worden ist. Und Vancouver verfügt über eine der ältesten Radiokooperativen Kanadas, die sich aus Hörerspenden, Subventionen und viel unbezahlter Arbeit erhalten. Das Co-op Radio Vancouver wird uns auch noch im nächsten Kunstradio beschäftigen, weil in seinem Programm experimentelle Radiosendungen einen fixen Platz haben. Hildegard Westerkamp und Norbert Rübsaat zählten übrigens zu den Gründungsmitgliedern und seither auch zu den ständigen Mitarbeitern des Co-op-Senders CFRO in Vancouver.
Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin mit meinen Eltern ausgewandert, als ich sehr klein war. Und hab also insofern ist meine erste Sprache Englisch und ich schreibe in Englisch. Aber ich habe auch zum Teil in Deutschland studiert und wir haben zu Hause Deutsch gesprochen. Insofern ist die Sprache noch wohl ein bisschen holprig zum Teil, aber noch brauchbar. Ich mache auch Übersetzungen von Deutsch auf Englisch, Theaterübersetzungen hauptsächlich. Ich arbeite an ein paar Hörspielideen, aber nicht regelmäßig. Wir sind jetzt mehr an der Universität und die Arbeit ist mehr auf Aufführungen, mehr in Kunstgalerien und so weiter, geschieht die jetzt hauptsächlich.
Also an der Uni reden wir über diese Sachen und wenn wir die Aufführung machen, dann tun wir es.
Wir haben jetzt eine Tonbandserie herausgebracht, Inside the Soundscape, die verschiedene Stücke von Hildegard und von uns zusammen selber produziert hier und vervielfältigt und die verbreiten wir jetzt durch Postkontakte hauptsächlich und auch an verschiedene Radiostationen, die sind daran interessiert. Und da senden wir die.
Mein Hintergrund ist in Musik. Ich habe erst in Deutschland Musik studiert, in Freiburg, für ein paar Jahre. Und dann bin ich hierhin ausgewandert und habe hier meinen Bachelor of Music gekriegt. Sehr generelle Musikstudien. Und war mir eigentlich so gar nicht klar, was ich mit der Musik anfangen wollte. Ich hatte das zwar gerne, aber Instrumente spielen und so, das lag mir nicht so sehr, ich war kein Performer. Und als ich damit fertig war, traf ich Murray Schaefer hier, ein kanadischer Komponist, der eine Forschungsgruppe hier hatte, die mit Klang arbeitete. Und ich war sehr daran interessiert, was er machte und hatte das Gefühl, dass das Richtige für meine Ohren war, die etablierte Musikerziehung hatte mich ein bisschen eingeschüchtert und auch meine Ohren sehr eingeschüchtert. Und als ich ihn traf, plötzlich es war wie eine Art Ohren öffnen. Plötzlich hörte ich mir die ganze Welt an und merkte, dass ich das schon immer getan hatte und dass mir das sehr lag. Und da habe ich dann gesehen, dass ich mit ihm arbeiten konnte und wurde sein Researcher. Und je länger ich in dem Gebiet arbeitete, von Lärmbekämpfung und die Klangumgebung mir anzuhören, desto mehr wurde ich daran interessiert, Aufnahmen zu machen, Tonbandaufnahmen draußen in der Umwelt zu machen, im Studio zu arbeiten mit diesen Aufnahmen. Und über die Jahre wurde ich dann plötzlich am Komponieren interessiert und habe also dann eine Art Stück produziert, die immer hauptsächlich auf Umweltklängen basiert. Und das war immer so ein bisschen Seiltanzen zwischen Musik und Dokument, Klangdokument. Und habe dann auch später, jetzt in den letzten Jahren, habe ich sehr viel für Film gearbeitet, Filmmusik. Denn im Film arbeitet man ja mit Umweltklang und Musik zusammen. Und meine Stücke passen nie so ganz in den Konzertsaal, weil sie immer was zu sagen haben, weil sie immer eine Message haben. Und viele von den Komponisten, die mit elektronischen und Computerklängen arbeiten, arbeiten auf einer abstrakteren Basis. Daher bin ich vielleicht ein bisschen ein Außenseiter, zumindest hier in der nordamerikanischen Umgebung. Denn ich bin immer daran interessiert, dass die Umweltklänge, die ich oft als Material gebrauche, in derselben Weise wie Musique Concrète von Frankreich das getan hat, dass die Beziehung zu den Umweltklängen noch zu hören ist, dass das Konzertpublikum noch die Verbindung hören kann. Und ich bin daran interessiert, weil ich selber eine sehr starke Verbindung zu Umweltklängen habe und ich fühle, dass die Bedeutung, die diese Klänge haben, einen sehr großen Einfluss auf uns haben und auf die Art, wie wir leben. wir zum Beispiel dauernd bei Lärm umringt sind, wissen wir oft gar nicht mehr, was unsere eigenen Stimmen sind. Oder wenn wir von sehr viel Musik umringt sind, wie hier in Nordamerika vor allen Dingen, das haben Sie wahrscheinlich gehört, hier überall hört man immer, immer Musik, dass man irgendwo doch die Beziehung zu seiner eigenen Stimme verliert. Und ich war halt und bin immer noch daran interessiert, zu verstehen, was diese Umweltklänge für uns tun. Und natürlich hier in BC bin ich sehr an den Stimmen der Wildnis interessiert und der Stille und der Weite und was sie für uns bedeutet und was sie in uns herausbringen kann.
The echo returning from the valley does not recognize my voice. The wind will not release the presence of a breathing thing. Sheer rock is faceless fact. Waterfall, thoughtless waterfall, tightens, tightens, bends from the mountain loop, leans into air, burns into gravity, there where the fish feed, silent as bubbles.
Das war ein Ausschnitt aus Cordillera, einem Wildnis-Environment von Hildegard Westerkamp und Norbert Rübsack. Cordillera besteht aus 17 akustischen Schnappschüssen ganz bestimmter Punkte in der Wildnis der westkanadischen Berge. Das Werk handelt von Landschaft, von der Wildnis, von der menschlichen Gegenwart an Orten, die von vielen als völlig unergiebig und schweigsam betrachtet werden. Cordillera entstand zunächst als akustische Installation für ein New Wilderness Festival der Western Front Galerie in Vancouver. Doch Hildegard Westerkamp hat die meisten ihrer Kompositionen aus Umweltklängen auch im Radio gesendet.
Ja, das Radio ist natürlich perfekt für solche Sachen. Ich meine, es ist sehr schwer im Konzertsaal immer nur Tonbänder zu spielen. Und deswegen ist natürlich das Radio perfekt dafür. Und am Radio kann man dann auch sehr viel machen. Man braucht keine Komposition zu machen. Man kann eine Collage machen oder ein Sounddokument oder Klangdokument oder man kann irgendwie die Klänge zusammenbringen. Ja, da ist mehr Freiheit. Da sind nicht so viele Konventionen. Well, wir haben hier natürlich das Glück in Vancouver, dass wir vor vielen Jahren, vor ungefähr 10 Jahren hier, eine neue Radiostation kriegten, wo Norbert und ich beide daran beteiligt waren, mit der anzufangen. Und das ist die Vancouver Cooperative Radio, also eine kooperative Radiostation, wo wir Radio als eine, fast eine Klangumgebung ansahen. Eine Klangumgebung für den Zuhörer zu Hause. Und für mich war das interessant, weil ich dann natürlich sehr viel ausprobieren konnte. Und das fing für uns beiden damit an, dass Norbert eine, wie heißt das? Eine Soap Opera? Eine Serie
Hörspielserie. Produzierte, geschrieben und produzierte. Wir machten dann zusammen den Klang dafür. Immer so Musik und das Klangbild.
Wir waren alle ziemlich unerfahren mit Radio. Sehr unerfahren.
Ich hatte ein bisschen Erfahrung bei CBC. Hatte ein paar Sachen da gemacht und ich arbeitete als Schriftsteller hauptsächlich. Aber dann kamen wir auf Live-Radio, das hatten wir alles noch nicht gemacht und verschiedene Arten von Radio konnten wir ausprobieren. Und es war auch eine sehr interessante Mischung von Menschen, Persönlichkeiten, von der künstlerischen Richtung her, von der politischen Richtung her, von Gemeindeorganisationen, wie sagt man, Community Groups.
Bürgerinitiativen.
Ja, Bürgerinitiativengruppen. Man arbeitete mit denen zusammen, machte mit denen Radio. Insofern sehr verschiedene Richtungen kamen da zusammen. und war also von meiner Seite her sehr interessant, weil ich eben als Schriftsteller mit verschiedenen Radioformen arbeiten konnte. Und dann die Arbeit mit Hildegard ging dann insofern weiter, dass ich als Schriftsteller auch ziemlich viel Gedichte schreibe und Gedichtebände herausbringe. Und für mich mal als Dichter, also als Gedichteschreiber, immer die Umgebung, in denen die Sprache stattfindet, sehr interessant. Nicht? Also dass die Wörter eine Umgebung haben, in denen sie geschehen und wo sie ein Echo finden. Kam für mich zum Teil aus einer ziemlich intensiven Arbeit mit indianischen Texten, also mit Texten von Indianern hier. Und der Versuch aus den Rhythmen und Ideen und auch Umweltfragen, die in dieser Tradition behandelt werden, ins Englische zu bringen und dann eine Klangwelt dafür zu finden. Und wir haben dann verschiedene Experimente gemacht, wieder im Zusammenhang mit dem Radio, dass wir zum Beispiel rausgingen und einfach Lesungen im Wald irgendwo halten, die dann aufnahmen und dann auf dem Radio bringen konnten. Und dann dadurch mit verschiedenen Klängen aus verschiedenen Umgebungen dann anfängt zu komponieren einerseits und dann durch das Komponieren mit verschiedenen Klängen wurde dann wieder eine schriftstellerische Arbeit stimuliert. Und dann war das immer ein Hin und Her. Wir machten Aufnahmen und ich schrieb dann aus den Ausnahmen heraus oder ich machte Aufnahmen und wir suchten dann Klänge dafür. Da immer so ein Hin und Her, nicht, zwischen Umgebung und Sprache.
Und das hat nichts mit Sound Effects zu tun. Die Verbindung finde ich immer problematisch, weil das ist mehr, man nimmt einen Soundeffekt, um einen Effekt zu haben, statt etwas Ganzes aus Sprache und Klang zu machen. Mit Soundeffekt, das hört sich immer so an, dass man irgendwas, dass man einen Klang dazu tut, damit man irgendeinen Effekt kriegt. Woran wir interessiert waren, war diese eine ganze Szene zu kreieren, die den Hörer da hereinzieht.
Discarded shoe, like an open mouth, a burn on the pavement.
Like an open wound.
während du redest, da fielen mir plötzlich alle möglichen Sachen ein, die wir damals gemacht hatten. Das war auch eine Zeit, wo sehr viele Gelder in Kanada waren. Und da kriegten wir viele Projektgelder. Und insofern konnten wir uns viele Projekte ausdenken und dann experimentieren. Und eines dieser Projekte war, was ich Soundwalking nannte. Und das kam sehr aus der Arbeit mit Murray Schafer und der World Soundscape Project und unseren Forschungen mit Lärm. Was ich gemacht habe, ist einfach das Tonbandgerät mit mir genommen, irgendwo in die Umgebung hier, in der Stadt oder außerhalb der Stadt. Und während ich die Aufnahmen machte, habe ich dann Kommentar live draufgetan. Ich sah mich dann also wie eine Art Übersetzer zwischen der Umgebung und der Zuhörerschaft. Das war oft gar nicht so viel reden, nur das Wichtigste war die Klangumgebung und dann ein Kommentar immer mal dazwischen.
Ja. Und für mich war es dann interessant, diese Art von Sendungen dann zu hören und dann dazu oder da heraus Texte zu schreiben und zu erfinden, die man dann unter Umständen da mit reinmischen kann. Oder man geht in die Umgebung, wo die Aufnahme gemacht worden ist und spricht den Text da. Man kann verschiedene Kombinationen machen. Aber eben, dass da eine Anregung geschieht zwischen der Umgebung, den Klängen der Umgebung und die Sprache, die aus der Umgebung. Dass es also ein Kontinuum ist und nicht so gesehen wird, wie es traditionell vom Schriftstellertum her gesehen wird, dass da ein Bruch ist zwischen der Welt und der Sprache. Und der natürlich durch die lange Text Schreibtradition, die wir haben, geschieht. Dadurch, dass man Tonbandgeräte hat, kann man diesen Bruch wieder zusammenbringen. Und wie gesagt, dafür ist für mich der Kontakt mit den Indianern sehr wichtig, weil das eben eine orale, sagt man das, orale Kultur ist, wo dieser Bruch noch nicht so weit fortgeschritten ist wie bei uns in der europäischen Tradition. Und da diese Tradition hier noch sehr stark ist, kann man diese Verbindung wiederfinden, auch als weißer Schriftsteller.
Voices for the Wilderness, Stimmen für die Wildnis, nennt sich diese dokumentarische Arbeit von Hildegard Westerkamp und Norbert Rübsaat. Sie geht zurück auf ein Festival, das Teil einer Kampagne zur Rettung des Stein Valley war, einem der letzten noch ganz unerschlossenen, von Vancouver aus in einer Tagesreise erreichbaren Flusstäler, Heimat der Litten und Mount Curry Indianer, mit zahlreichen Felsmalereien, alten Inschriften, Gräbern und wilden Tieren.
Da ist eine Sendung, die ich vor ein paar Jahren angefangen habe mit einer Gruppe von Komponisten. Das ist eine Sendung über moderne Musik, Musica Nova heißt sie. Und da mache ich meistens einmal im Monat eine Sendung live, wo ich dann alle mögliche moderne Musik da vorstelle. Und manchmal bringe ich sehr interessante Aufnahmen von Umweltklängen. Und manchmal mache ich Programme, die heißen einfach Raw Tapes oder Raw Sounds, rohe Klänge. Und das kann dann von überall in der Welt sein. Und das ist auch interessant. Ich meine, da ist jetzt eine ganze Bewegung, wo Leute Klänge sammeln. Zum Beispiel, da ist eine Gruppe in Australien, von denen kriegte ich da mal Post. Die haben einen ganzen Katalog von interessanten Klängen oder Klangumgebungen. Und das ist eine Art, die Welt kennenzulernen. Wie klingt es wo? Und es gibt das einen Mann hier in Seattle, der hat mir vor ein paar Monaten mal geschrieben und der ist also ganz, der ist ein Purist. Er geht raus und will nur Naturaufnahmen machen. Und er beklagte sich, dass er im Staat Washington sehr weit weg musste, um klare Naturklänge zu kriegen, ohne Flugzeuge, ohne irgendeinen Motor. Und ich habe ihm da zurückgeschrieben, das ist ein politisches Problem hier. Das muss als das behandelt werden. Und hier in BC ist es dasselbe. Wir haben das Riesenland hier in Kanada und wir haben riesig freie Stellen. Aber Stellen zu finden, wo man keine mechanischen Klänge hört, ist sehr, sehr schwierig. Man muss also irgendwo sein, wo da keine Flugzeuge rüberfliegen oder wo keine Sägen zu hören sind. Verkehr, mechanische Klänge sind überall und überraschenderweise natürlich hier in Kanada, wo die Wildnis auch sehr als eine Resource oder als eine
Rohmaterial
als Rohmaterial angesehen wird, kann man also sehr weit weg sein und dann plötzlich ist es, als wenn man in der Mitte einer Fabrik ist, weil da die Sägen sind oder ganz viele Maschinen zu hören sind plötzlich. Das ist also klanglich ein Symbol dafür, was die Wildnis hier für viele Leute bedeutet. Dass die Wildnis nicht als eine heilende Umgebung angesehen wird, sondern als eine, die benutzt werden muss, ausgenutzt werden muss. Und solche Sachen natürlich nehme ich gerne auf, weil das spricht. Das sagt etwas über unsere Gesellschaft. Klänge sagen immer, erzählen uns immer, was die Gesellschaft zu sagen hat über die Welt, über die Natur, über Kultur.
Here on the tailless slopes, slate gray cliffs, I try out my human voice. Human voice echoes, stone, human voice thunder recoils like a blow, like a fist hurled through into silence. The jagged black line of a crow tears across the sky. Red on its beak, spawning.
Weil wir so viele Klänge um uns haben, finde ich es sehr wichtig, dass man die Klänge selber sich anhört. Denn es ist in den Klängen, wo wir sprechen. Unsere Autos, unsere Radios, unsere Motorräder, unsere Küchengeräte, sie decken unsere Stimmen ab, rein akustisch. Rein akustisch, Lärm deckt unsere Stimmen ab.
Ja, ich meine, das ergibt sich dann ein Dialog, sagen wir, zwischen den Klängen und zum Beispiel zwischen der Küchenmaschine und einem sprechenden Menschen. Insofern, dass man dann anfängt zu reden oder zu dichten im Anblick oder im Hörblick dieses Gerätes, nicht? Und dass man sich dann dessen bewusst wird, dass die menschliche Stimme ein Teil von dieser Klangwelt ist und nicht irgendwie in einem speziellen Ort stattfindet, zum Beispiel einem Buch oder einem Hörsaal oder wo die Stimme dann sowieso ohnehin hervorgehoben ist, aber dass die tägliche Stimme die interessantere ist und die eben im Zusammenhang und im Dialog mit den anderen Klängen in der Umgebung stattfindet und auch gehört wird, zum Beispiel von Kindern oder von Leuten, die aus anderen Dritte Weltkulturen zum Beispiel in unsere kommen. Für die ist das natürlich noch ein Problem, dass da so viel Krach ist hier. Für uns, wir stellen das zum größten Teil ab und versuchen, die menschliche Stimme darüber zu hören, das andere alle abzustellen. Aber dadurch verlieren wir natürlich auch eine Sensitivität der menschlichen Stimme gegenüber, besonders den metaphorischen Gebieten oder Ebenen der Sprache, gehen dadurch verloren. Die Sprache selber wird dadurch verflacht, die wird dadurch flach, weil wir sie eben nicht mehr als Klang verstehen, sondern als Übersetzung eines Schriftbildes meistens. Ne?
Dadurch, dass ich so lange mit Norbert zusammengewohnt habe, ist mein Ohr auf Sprache, hat sich mein Ohr ganz anders auf Sprache eingestellt. Und insofern, wenn ich Aufnahmen machte, zum Beispiel während der Soundwalking-Show, habe ich sehr oft Stimmen von Menschen mit da drauf gekriegt und habe plötzlich gemerkt, wie interessant es ist, diese Stimmen sich genau mal anzuhören und wie Menschen sprechen und was durch den reinen Klang der Stimme und das Schweigen und was für Informationen man daraus kriegt. Und insofern habe ich ziemlich viel mit Stimmen auf Tonband gearbeitet und dadurch auch wieder ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Schreiben bekommen. Irgendwie habe ich das dann neu kennengelernt, wie man Sprache hören kann. Um auf die Indianer zurückzukommen, eine Sache, die ich sehr dadurch gelernt habe, ist, die ich vielleicht sonst gar nicht so sehr gehört hätte zuerst, ist, wie Indianer sprechen und ob sie überhaupt und warum sie vielleicht oft nicht gehört werden. Denn sie sprechen sehr viel langsamer. Das Schweigen zwischen Sätzen, die Denkpausen zwischen Sätzen sind sehr viel länger als von uns. Und wir haben oft die Tendenz, sie zu unterbrechen, weil wir denken, dass die Pause das Ende bedeutet von dem, was sie gesagt haben. Aber im Grunde, wenn man also mal diese Kultur kennenlernt und wie sie Sprache gebrauchen, ist dieses Schweigen sehr viel länger. Das ist eine längere Denkpause. Und dann, was herauskommt nach dieser Denkpause, ist alles genau durchdacht, als ob es schon vorher gehört worden ist. Man hört nicht Sachen, die undurchdacht sind.
Das ist auch eben, weil die Stimme eben sehr, die sprechende Indianerstimme sehr mit der Umwelt beschäftigt ist, sich nicht dieser Bruch zwischen Welt und Sprache noch nicht da ist oder nicht in dem Maße da ist, wie es für uns da ist, wo wir einfach den Zusammenhang nicht mehr feststellen. Selbst wenn wir hier jetzt reden, wir sind uns nicht unbedingt bewusst der Umgebung, in der wir reden, obwohl wir Radioproduzenten und so weiter sind. Für die Indianer ist das sehr wichtig, wo man spricht. Bestimmte Wörter können nur in bestimmten Gegenden gesagt werden und nicht in anderen Gegenden zum Beispiel. Bestimmte Wörter sind nur für diesen bestimmten Ort zulässig und nicht für andere Orte. Das ist sehr wichtig für uns, sagen wir, diese Art von Sprache und Umweltzusammenhang kennenzulernen, weil das für uns natürlich, das können wir auch zunächst überhaupt nicht verstehen. Kommt es irgendwie magisch oder so vor, aber es ist eben gerade diese Magie, die natürlich für mich als besonders eben als Gedichteschreiber sehr interessant ist. Das ob Worte irgendwie eine magische Kraft haben und einen magischen Zusammenhang haben zwischen den Körpern, die sie sprechen, und der Umgebung, in denen diese Körper entstehen. Dass da ein Zusammenhang ist und nicht ein Bruch ist zwischen Körper und Umgebung, zwischen Stimme und Körper. Und das, da können wir als europäische Menschen sehr viel von lernen. Und da haben wir sehr viel von vergessen. Wir machen diese Brüche immer, wenn wir reden und wenn wir denken, dass die Sprache irgendwo im Weltall geschieht oder im Buch geschieht oder im Fernsehgerät geschieht. Wir haben aber keine Ahnung, wie die Zusammenhänge zwischen Sprache, Körper und Umwelt, wie die gemacht werden. Das ist uns ziemlich fremd. Und wir sind eben hier in BC in der glücklichen Lage, dass wir eine starke Indianerkultur haben und eine noch unter Umständen bedrohte, aber immerhin noch teilweise intakte Original-Natur haben, die natürlich schwer bedroht ist, aber eben sehr wichtig dadurch, dass die erhalten wird, dass man diese Art von Sprache, die nur in wilden Gegenden geschehen kann, zum Beispiel, dass man diese Art von Sprache noch hören kann. Denn in Europa gibt es diese Gegenden nicht mehr und daher auch diese Wörter nicht mehr. Bestimmte Art von Sprechen können nur in einem 10.000-jährigen Wald zum Beispiel geschehen. Und das hört sich ein bisschen metaphorisch an, ist auch metaphorisch gemeint, aber trotzdem auch auf einer Ebene wahr, wenn man es global ansieht.
Star language. Where are the stars? Do you see them? Walking out of the sky on their long stilts? Each star wants to be its own word, its own place, but it's too crowded. Too noisy up there. They fall down. They tinkle. They speak. So each star tells you its story. Invites you over for the evening. One star, two stars, three stars. The spaces between them tell you the story, those black parts. You make the words, you string those stars together. They can ride like on a swinging bracelet. The spaces between them are imaginary. So the stars got together with all their jewels in the sky. So many jewels up there. Each star holding out its own hand, holding out its own jewel, like a lantern. The desert such a dark place. The stars snuck down with their voices, with their words into those dark places. They snuck inside those crickets' bodies like a laugh. Got your ears to make that sound with? They went into the black body of the earth and thought the crickets' thoughts. It's hard to be a night in the desert without the crickets. You make it with stars, you make it with the skin of the desert night. You stitch those two together, sky and earth. You find it with your cricket voice. You look at it. Your voice looks.
In diesem Ausschnitt aus dem Werk Zone of Silent Story geht unser Besuch bei Hildegard Westerkamp und Norbert Rübsaat in Vancouver zu Ende. Im nächsten Kunstradio, heute in einer Woche, erfahren Sie dann mehr über den Co-op-Sender Vancouver und die verschiedenen Arten von Radiokunst, die im Programm des Co-op-Radios ihren festen Platz haben. Mitarbeiter der heutigen Sendung waren Marie-Louise Angerer, Ingenieur Gerhard Harrer und Heidi Grundmann.